DW Menschen und Märkte.
Wirecard, Skandalnudel auf dem Frankfurter Parkett. Tönnies, Schweineschlachter mit Corona-Problemen und das Wiener Experiment mit einer Innenstadt ohne Autos. Das und mehr in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie der Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Die Börsenskandalnudel schon wieder. Der Online-Zahlungsanbieter Wirecard muss die Bilanz für das Jahr 2019 zum dritten Mal verschieben. Der Grund? Eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat das Unternehmen darüber informiert, dass über ein Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von 1,9 Milliarden Euro keine ausreichenden Prüfungsnachweise vorlägen. Falls der Konzern bis morgen keinen testierten Abschluss vorlegen kann, könnten Kredite in Milliardenhöhe gekündigt werden. Anleger reagieren entsetzt. Bianca von der Au mit Einzelheiten.
Ein rabenschwarzer Tag für den Finanzdienstleister Wirecard an der Frankfurter Börse. Die Aktie bricht in der Spitze um fast 70% ein und das bei einem DAX-Konzern. Der Grund: erneut konnte das Technologieunternehmen aus der Nähe von München seine Bilanz für das vergangene Jahr nicht vorlegen. Laut Wirtschaftsprüfern fehlen Nachweise über Summen in Milliardenhöhe. Es soll um ein Viertel der gesamten Bilanz gehen. Anleger reagieren schockiert, wollen die Papiere schnell loswerden. Robert Halver von der Baader Bank hat so etwas in seiner langjährigen Börsenerfahrung noch nicht erlebt.
Ja, die Börse ist massiv enttäuscht und ist überhaupt nicht zu verstehen, dass ein DAX-Unternehmen, also ein Mitglied aus der ersten Bundesliga der deutschen Aktienkultur, einen Termin anberaumt, aber nicht liefern kann. Wieso hat man nicht es anders gemacht und hat gesagt, wir machen es dann eine öffentliche Pressekonferenz, wenn wir alle Daten vorliegen haben und wenn das Testat, also der Stempel der Wirtschaftsprüfer, vorhanden ist.
So konnte der Vorwurf der Bilanzfälschung, der Wirecard schon seit Anfang 2019 anhaftet, wieder nicht ausgeräumt werden. Aber es kommt neben dem Vertrauensverlust noch dicker. Falls der Konzern bis morgen keinen testierten Abschluss vorlegen kann, könnten Kredite in Milliardenhöhe gekündigt werden. Ingo Speich von der Deka Investment, dem Wertpapierhaus der Sparkassen, forderte schon im Vorfeld den Rücktritt von Wirecard-Chef Markus Braun, wollte sich aber angesichts der heutigen Entwicklungen nur schriftlich äußern. Zitat:
Wir sind fassungslos. Auch hier hat sich wieder gezeigt, dass den Ankündigungen von Wirecard keine Taten folgen. Ein personeller Neuanfang ist dringender denn je. Wir hoffen, dass der erneute Vertrauensentzug am Kapitalmarkt nicht doch noch Auswirkungen auf das operative Geschäft hat.
Wirecard selbst will Strafanzeige gegen Unbekannt erstatten. Das kündigte ein Sprecher heute an. Das Unternehmen sieht sich als mögliches Opfer eines gigantischen Betrugs. Für Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz wäre heute der Tag gewesen, an dem das Unternehmen für Klarheit hätte sorgen müssen. Die Probleme seien ja nicht vom Himmel gefallen.
Seit 2-3 Jahren ist Wirecard enorm unter Beschuss und ist Herr Braun auch unter Beschuss. Und dass jetzt im Rahmen der Bilanzprüfung von EY mit einmal diese Themen hochkommen und nicht belegt werden können, also das hätte man vorbereiten können, das hätte man vorbereiten müssen und man hätte dafür Sorge tragen müssen, auch dass die Dinge dann so glasklar sind, wie sie glasklar sein müssen für einen Wirtschaftsprüfer und für ein DAX-Unternehmen.
Sollte sich die Wirecard-Aktie vom heutigen Kurseinbruch bis September nicht nachhaltig erholen, droht sogar der Rauswurf aus der ersten Börsenliga, dem DAX.
Bianca von der Au aus unserem Studio an der Frankfurter Börse. Vor einigen Wochen rückten die Arbeits- und Lebensbedingungen osteuropäischer Arbeiter in deutschen Schlachthöfen in den Fokus der Öffentlichkeit. Doch wer gedacht hatte, Problem erkannt, Problem gebannt, steht nun als der Gelackmeierte da. Rund 2/3 der mehr als 1000 Arbeiter eines Tönnies-Betriebes in Ostwestfalen wurden Corona-positiv getestet. Das westfälische Gütersloh hat nun ein ausgewachsenes Seuchenproblem. Jörn Hamann berichtet.
Bei Tönnies überschlagen sich die Ereignisse. Dem Kreis Gütersloh blieb gar keine andere Wahl als die sofortige Stilllegung, erklärt Thomas Kohlbusch, Krisenstabsleiter des Kreises Gütersloh, auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz.
Der Anlass ist ernst. Die Unterbrechung bestehender Infektionsketten ist das oberste Gebot. Wir haben einen Hotspot hier im Bereich der Unternehmensgruppe Tönnies. Vorrangig ist betroffen zunächst der Unternehmensteil, in dem die Zerlegung von Schweinen und Sauen und Rinder im Zentrum steht. Wir wollen exakt wissen, wo das Virus an der Stelle entsprechend auftritt, um dann, ich sag mal, das Infektionsgeschehen wirksam einzuhausen.
Deshalb werden die Corona-Tests auch auf Mitarbeiter anderer Bereiche bei Tönnies ausgedehnt. Rund 7000 Menschen, darunter Infizierte und Angehörige, müssen in Quarantäne. Bei Tönnies sei das Entsetzen über die Schließung des Stammsitzes in Rheda-Wiedenbrück groß, sagt Tönnies-Sprecher André Vielstädte.
Es geht an erster Stelle um den Schutz der Mitarbeiter, um das Wohlbegehen im Kreis und erst in letzter Priorität um das Unternehmen. Das werden wir sehr, sehr deutlich sagen. Die Gesundheit der Mitarbeiter hat jetzt oberste Priorität. Wir können uns nur für diese Situation entschuldigen.
Das Unternehmen habe alles versucht, um das Coronavirus aus dem Schlachthof herauszuhalten. Das sei aber trotz aller Hygienemaßnahmen nicht gelungen, räumt Vielstädte unumwunden ein. Das Virus könnten möglicherweise Werkvertragsarbeiter aus Osteuropa aus ihrem Heimaturlaub mitgebracht haben, vermutet das Unternehmen. Der Kreis Gütersloh greift nun zu drastischen Maßnahmen, um einen völligen Shutdown der gesamten Kommune noch zu verhindern, stellt Landrat Sven-Georg Adenauer klar.
Alle Schulen und Kindertageseinrichtungen des gesamten Kreises werden ab morgen bis zu Beginn der Ferien, der Sommerferien, geschlossen. Darüber hinaus möchte ich eine dringende Empfehlung abgeben an die Familienangehörigen derer, die nicht bei der Firma Tönnies arbeiten und auch nicht deshalb auch nicht in Quarantäne sind, dass sie sich öffentlich zurückhalten.
Eltern im gesamten Kreis Gütersloh müssen nun erneut sehen, wie sie die Zeit bis zu den Sommerferien mit ihren Kindern überbrücken und ob es Notbetreuungen gibt. Das Fleischwerk soll laut Kreis vorerst für bis zu 14 Tage geschlossen bleiben, sagte Adenauer. Die Tiere, die angeliefert werden, werden wohl vorerst auf andere Schlachthöfe verteilt.
Soweit Jan Hamann. Wir bleiben beim Thema Corona. Jeder kennt einen, der von den Einschränkungen, denen wir in diesen Monaten ausgesetzt sind, existenziell betroffen ist. Viele sind auch selbst in eine Notlage geraten. Neben den bekannten Branchen, die einem sofort einfallen, gibt es auch einige, auf die man so ohne weiteres nicht kommen würde. Die Medien etwa. Martin Bohne mit Beispielen aus unserem westlichen Nachbarland Frankreich.
In der Krise schnellten auch in Frankreich die Zugriffszahlen auf die Online-Angebote und der Fernsehkonsum in die Höhe. Die französische Behörde für die Regulierung der audiovisuellen Medien, CSA, hat den Trend seit Ausbruch der Corona-Krise Woche für Woche dokumentiert. In den ersten Wochen der Ausgangssperre ist der Fernsehkonsum geradezu explodiert. Im Mittel haben die Leute 4 bis 4,5 Stunden am Tag vor dem Fernseher verbracht, selbst die Jüngeren. Das sind wirklich sehr, sehr beeindruckende Zahlen, sagt Nathalie Sonnac, die im CSA-Vorstand für den Fernsehbereich zuständig ist. Die schon so oft totgesagten Abendnachrichtensendungen der wichtigsten Sender TF1 und France 2 kamen zusammen auf 15 bis 20 Millionen Zuschauer. Auch Pierre Louette, der Generaldirektor der Zeitungsgruppe Les Echos Le Parisien, konstatiert den regelrechten Hunger der Menschen nach Information in diesen unsicheren Zeiten. Im März haben sich die Zugriffe auf unsere Digitalangebote verdoppelt. Ein unglaublicher Ansturm, der eine wahre Leidenschaft der Menschen für die aktuellen Ereignisse zeigt, die vor allem, so die Beobachtung des erfahrenen Medienmanagers, den seriösen Medien Zulauf gebracht hat. Ich glaube voll und ganz, dass diese Krisenzeit eins gezeigt hat. Wenn die Menschen wirklich zuverlässige Informationen brauchen, dann gehen sie zu den großen traditionellen Medien. Die sind den sozialen Netzwerken überlegen, wo sich jede Art von Fake News ausbreiten kann. Und so ist auch die Zahl der Digitalabos nicht nur bei Les Echos Le Parisien stark gestiegen. Aber, und da beginnt der tragische Teil der Geschichte, dieser Anstieg der Digitalabos kann bei weitem nicht die Einnahmeverluste auf anderen Gebieten wettmachen. Vor allem die Anzeigen sind so gut wie verschwunden. Wir haben in den ersten Wochen 80% unserer Werbeeinnahmen verloren. Und schließlich brach auch noch die Verkaufsauflage unserer Titel um 10-30% ein. Die Verluste unserer Pressegruppe in den 3 Monaten von März bis Mai belaufen sich auf 35 Millionen Euro. Das ist enorm. Die Werbeeinnahmen machen etwa ein Drittel des Umsatzes der französischen Presse aus. Beim privaten Fernsehen ist die Abhängigkeit von den Werbeeinnahmen noch größer. was, so Nathalie Sonnack vom Rat für audiovisuelle Medien, zu einem regelrechten wirtschaftlichen Erdbeben führt. Und zwar nicht nur kurzzeitig, sondern auch auf mittlere und lange Sicht. Und so rufen auch die Medienunternehmen nach der rettenden Hand des Staates. Aber erstmal ist Sparen angesagt. Mitarbeiter, deren Arbeitsgebiete weggefallen sind, wurden in Kurzarbeit geschickt. Derzeit übernimmt die Regierung noch die vollen Kosten dafür. Die Ausgaben der Zeitungen werden eingedampft, Rubriken gestrichen. Die Provinzzeitungen mussten die Mehrzahl ihrer Regionalausgaben einstellen. Die vollständig von Werbeeinnahmen abhängigen Gratiszeitungen wie 20 Minuten haben ihr Erscheinen zumindest vorläufig eingestellt.
Aus Paris meldete sich Martin Bohne. Unser letztes Thema für diesen Donnerstag hat mal nichts mit Corona zu tun. Naja, ganz am Rande dann vielleicht doch. Denn in den vergangenen Monaten, in denen das öffentliche Leben in großen Teilen Europas runtergeschraubt worden war, hat manch einer gemerkt, dass es an seinem Wohnort doch ganz schön sein kann. So ohne Verkehrslärm und Abgaswolken. Wäre es nicht wunderbar, wenn man das immer haben könnte? Auch ganz unabhängig von Corona haben das die in der österreichischen Hauptstadt Wien mitregierenden Grünen auch gedacht. Und sie haben ihre Pläne einer autofreien Innenstadt vorangetrieben. Unser Korrespondent Christoph Perenboom hat dabei gemerkt, wie schwierig das letztlich ist, vor allem in Wahlkampfzeiten.
Der erste Bezirk in Wien. Hier gibt es die große Fußgängerzone rund um den Stephansdom, aber auch dichten Verkehr. Die Autos drängen sich auf der Ringstraße und in den kleinen Gassen, die sich durch die Altstadt ziehen. Kein Parkplatz ist frei. Weniger Fahrzeuge, das fänden viele gut, die hier wohnen und arbeiten.
Bin absolut dafür. Das Leben ist anders, als wenn man dauernd aufpassen muss, ob man von einem Auto angefahren wird oder nicht.
Ich persönlich finde es gut, weil ich bin Fahrradfahrer und lasse das Auto für den innerstädtischen Verkehr sowieso stehen, es sei denn, ich habe irgendwelche Lasten zu transportieren, was eigentlich fast nie vorkommt. Ja.
Wer Auto fahren mag, soll er Parkplatz suchen. Ich will keinen Parkplatz suchen.
Wir haben so eine schöne Innenstadt. Wer möchte schon verstopfte Straßen haben?
Über den Ring dürfen die Autos zwar auch weiterhin rollen, aber Abbiegen Richtung Zentrum soll bald grundsätzlich verboten sein. Es wurde Zeit, sagt Verkehrsstadträtin Birgit Hebein von den Grünen. Sie will Wien zur ersten autofreien Stadt im deutschsprachigen Raum machen.
Ich finde, das ist eine historische Entscheidung. Wer, wenn nicht Wien, schafft das?
Hebein verweist auf die Zahl von 50.000 Autos, die täglich in die Stadt und wieder hinausfahren. Weniger Abgase, das sei gut für die Gesundheit und gut für den Klimaschutz.
Gerade die Innenstadt gehört den Menschen und nicht den Motoren. Wir geben den öffentlichen Raum ein Stück weit den Menschen zurück.
Der Vorsteher des Wiener Innenstadtbezirks, Markus Fiegel von der konservativen ÖVP, unterstützt den Vorstoß. Doch Motoren wird es weiterhin viele geben im Zentrum. Denn das Konzept sieht zahlreiche Ausnahmen vor. Für Anwohner, Hotelgäste und Lieferdienste zum Beispiel, für Firmenfahrzeuge oder Beschäftigte, die nachts oder frühmorgens arbeiten und die deshalb keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Auch die Zufahrt zu Parkgaragen bleibt möglich. Der Verkehrswissenschaftler Harald Frey von der Technischen Universität Wien spricht deshalb zwar von einem sehr guten Ansatz, zu einer autofreien Innenstadt werde der aber nicht führen.
Das heißt, dass das Ganze natürlich zu einem letztendlich Potemkinschen Dorf werden könnte, dass Autofreiheit drinsteht, aber alles andere als das natürlich in der Praxis dann stattfindet. Ich gehe davon aus, dass mit den derzeitigen Ausnahmen lediglich 5 bis vielleicht 10% des Verkehrsaufkommens im motorisierten Verkehr reduziert werden kann.
Verkehrswissenschaftler Frey bezeichnet die Pläne nur als Startschuss und plädiert vor allem für bauliche Veränderungen. Weniger Parkplätze, eine größere Fußgängerzone, mehr Platz für Radfahrer. Andere dagegen halten generell nichts davon, Autos aus der Innenstadt zu verdrängen. Wirtschaftsvertreter fordern freie Fahrt für alle, die zum Einkaufen ins Zentrum kommen. Und auch Sven König sorgt sich ums Geschäft. Er betreibt einen kleinen Friseursalon im ersten Bezirk.
Wir als Gewerbetreibenden sind auch ein bisschen darauf angewiesen, dass die Leute in die Stadt kommen. Und ich glaube, das nervt dann die Leute schon.
Rund 80% seiner Kunden, so schätzt Sven König, fahren mit dem Auto zum Haareschneiden.
Viele, die von auswärts kommen, ja, und die wollen nicht aufs Auto verzichten.
Eher skeptisch äußert sich bisher auch der Bürgermeister der Hauptstadt, Michael Ludwig. Der SPÖ-Politiker will sich das Vorgehen seines grünen Koalitionspartners noch einmal genau ansehen. Während Verkehrsstadträtin Hebein darauf beharrt, ihr Autofreikonzept soll spätestens bis zum Herbst umgesetzt sein. Denn im Oktober wird gewählt in Wien. Vielleicht wird die Verkehrspolitik ja noch zum großen Wahlkampfthema.
Die Stadt, der Verkehr, die Autos und der Wähler. In Wien wird gerade ein großes Volkstheaterstück aufgeführt, Jedermanns Verkehr. Christoph Pirenbohm berichtete von der Generalprobe. Mit seiner Reportage endet unser Podcast für heute. Jonas Josten in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für ihr Interesse. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.